Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Hanna Nuri Josua ist Christ und er hat arabische Wurzeln. Geboren 1956 im Libanon, hat er in Beirut Politikwissenschaft und Geschichte des Islam studiert. Dann ging er nach Europa und studierte evangelische Theologie in Belgien und hierzulande. Seit 1980 lebt Josua in Deutschland. Er ist Pfarrer der arabischen evangelischen Gemeinde Stuttgart. Er ist mit einer württembergischen Orientalistin verheiratet und hat 5 Kinder. Hanna Nuri Josua hat nun ein schlankes Buch vorgelegt, das es aber bei aller Nüchternheit in sich hat. Es hat den Titel »Die Muslime und der Islam. Wer oder was gehört zu Deutschland?« Hanna Nuri Josua und ich, wir versuchen gemeinsam eine Antwort zu finden auf diese Frage in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Herr Josua, danke, dass Sie sich aufgemacht haben ins SWR-Studio in Stuttgart. Guten Morgen, Herr Josua.
Ja, einen schönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen heute Morgen unterhalten darf.
Herr Josua, Sie beschließen Ihr Buch mit 3 Wörtern. Wir beginnen dieses Gespräch mit 3 Wörtern. Wissen Sie, welche Wörter ich meine?
Salam.
Shalom.
Shalom.
Friede.
Friede.
Ich muss dazu sagen, Sie sind auch Geschäftsführer des evangelischen Salam-Centers. Warum sind die 3 genannten Wörter so wichtig für Ihr Buch, für Ihren Ansatz?
Die sind deshalb wichtig, weil ich der Ansicht bin, wenn wir miteinander leben wollen und diesen Planet wirklich anvertraut sehen wollen, ihn richtig zu behandeln, dann brauchen wir das Grundprinzip und eine Grundeinstellung im Leben, nämlich Frieden. Frieden miteinander, Frieden in uns selber, damit wir diese bewerkstelligen können und bewältigen können.
Wenn Sie von Salam, Shalom und Frieden sprechen und für gutes Zusammenleben aller, welche Haltung in der Mehrheitsgesellschaft, die aus Christen oder Ex-Christen besteht, missfällt Ihnen mit Blick darauf besonders?
Ich denke, dass ein großes Misstrauen gibt in der Bevölkerung, in der Mehrheitsgesellschaft, aber auch in der Minderheitsgesellschaft gibt es ein gegenseitiges Misstrauen und es gibt sehr viele Vorurteile auf beiden Seiten, die nicht dienlich sind für den Frieden. Und die müssen natürlich auch irgendwie aufgearbeitet werden. Ich greife zurück auf meine 3 Worte im Buch, die letzten 3 Worte, in Bezug auf Antisemitismus zum Beispiel. Deshalb habe ich geschrieben Salam, Shalom, Friede, weil das für mich so wichtig ist. Ich bin aufgewachsen in einer Gesellschaft mit viel Misstrauen und gegenseitigen Aversionen. Und deshalb möchte ich, dass wir hier wirklich frei einander begegnen. Und damit dies gelingt, müssen wir einfach das Gute ineinander auch mal suchen und finden.
Sie sprechen Arabisch, Sie arbeiten in einer arabisch-christlichen Gemeinde. Viele, die sich in Islamfragen einmischen, die meisten, können das nicht von sich sagen, sind oftmals ahnungslos, was Islam und Christentum betrifft. Was erleben Sie, was die meisten mangels Zugang nicht erleben?
Information, das ist eine Mangelware manchmal. Und vor allem dann, wenn man versucht, irgendwelche radikalen Sätze von hier und dort rauszupicken und die für das wahre Münze halten und dass das das alleinige Merkmal einer Religion, einer Glaubensgemeinschaft, eines Menschen, einer Einstellung. Damit tun wir Unrecht jedem, der zu dieser Gruppe gehört, ob das jetzt ein Christ oder ein Muslim ist.
Hanna Nuri Josua, arabisch-christlicher Theologe im Deutschlandfunk. Nach dieser Ouvertüre, Herr Josua, vertiefen wir das mal. Es hat in der europäischen Geschichte lange gedauert, aber letztlich hat sich auf Basis des grundlegenden Jesuswortes gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, das durchgesetzt, was man als Trennung von Staat und Religion bezeichnet. Also Kirche und Gesellschaft und Staat haben je ihre eigene Berechtigung und heben sich voneinander ab. Sie sagen wörtlich, im Islam verlief die Geschichte anders. Mit welchen Folgen?
mit den Folgen, dass die Religion Monopol hatte und kontrolliert im Prinzip das Verhalten der Politiker und des Staates, des Staatwesens und bis hin durchpulst ja die alle Lebensbereiche eines Menschen, ob das jetzt mal im öffentlichen oder im privaten, Personenstandsrecht zum Beispiel, oder wenn Menschen versuchen, sage ich mal, weiterzukommen als Nicht-Muslime im Haus des Islams, dann ist es für sie ziemlich schwierig, öffentliche Stellungen zu bekommen, öffentliche Ämter und so.
Letztlich gehen Sie davon aus, dass der Islam im Kern auf eine Verschmelzung von Staat und Religion ausgerichtet ist. Verstehe ich Sie richtig?
Ja gut, nach der Auswanderung des Propheten des Islams nach Medina ist er ja in Personalunion nicht nur Prophet geblieben, sondern auch Heeresführer, Richter, Legislative, Judikative, Exekutive, das Prophetische, alles in Personalunion. Und deshalb ist es sehr schwierig, in der Diskussion mit Muslimen diese Sachen auseinanderzutrennen, denn jegliche Kritik bedeutet eigentlich Kritik am Islam dann. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute im 21. Jahrhundert eine neue Lesart des Islams, die ja ziemlich gute islamische Theologen momentan versuchen, dafür zu plädieren und das auszuarbeiten. Und die müssen natürlich einen größeren Raum bekommen, um dies wirklich zu realisieren.
Das ist Ihr Plädoyer für die Zukunft. Aber mit Blick auf die Geschichte sagen Sie letzten Endes, alle Komponenten eines theokratischen Staates sind im Islam von vornherein angelegt.
Das würde ich mal behaupten, ja.
Sie nennen diesbezüglich auch das Argument, dass die Bildung eines theokratischen Stadtstaates in Medina der Beginn der Zeitrechnung für Muslime ist, nicht die Geburt Mohammeds oder seine Berufung zum Propheten. Welche Schlüsse ziehen Sie hieraus?
Ja, das ist hinter diesem Ereignis können Muslime gar nicht gehen, sozusagen zu dieser mekkanischen Zeit, als Mohammed der Prophet war, der praktisch Werte verbreitet hatte, sondern da ist eine Sakralisierung des Verhaltens der Muslime dadurch. Und deshalb ist es im Prinzip die Schwierigkeit, mit der wir zu tun haben die ganze Zeit.
Daraus dann folgernd Ihr Plädoyer, dass Sie sich als Mann der Religion für den säkularen und religionsneutralen Staat einsetzen. Mit welchen Argumenten können Sie Muslime überzeugen, damit sie rauskommen aus der von Ihnen eben beschriebenen historischen Falle?
Ich würde mal sagen, den Muslimen ist gut beraten, die Geschichte als Geschichte zu betrachten. Und es gibt sehr viele im Prinzip Koranverse aus der mekkanischen Zeit, die im Prinzip diese Freiheit des Glaubens auch eindeutig, unmissverständlich äußern und besagen, so dass man zum Beispiel, da heißt es, es glaubt, wer glauben will und sei ungläubig, wer ungläubig sein will. Also das heißt, diese Freiheit, die existiert. Und natürlich dadurch kann man dann den Glauben als eine Privatsache erklären. Das Problem nur liegt darin, dass der Islam hat ein grundsätzliches Problem, in der Minderheit zu leben. Weil eben das, was man erlebt hatte in Medina, sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich und juristisch und politisch, ist so stark religiös geprägt, von Mohammed angeordnet, so dass dies alles quasi gelten will. Und das ist eben ein Problem, dass wir das 7. Jahrhundert nicht verlegen können, versetzen in den 21. Jahrhundert. Und das merken wir im Prinzip an dem Verhalten vieler Menschen in dem Arabellion, in der Auseinandersetzung momentan zwischen den verschiedenen Kräften in der arabischen Welt.
Hanna Nuri Josua, arabisch-evangelischer Pfarrer in Stuttgart im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Ich möchte auf Ihre Erfahrungen im Libanon kommen. Sie haben da eben auch schon drauf angespielt. Sie schreiben wörtlich: Die systematische Diskriminierung von Nichtmuslimen in islamisch dominierten Staaten kann durchaus als ein Grund für starke Abwanderung von Christen aus der islamischen Welt angesehen werden. Zitat Ende. Ist das aus Ihrer Sicht Christenverfolgung durch Muslime?
Das kann man so nicht direkt sagen, Christenverfolgung. Aber wenn ich mich entfalten will und nicht entfalten darf, weil die Gesetze gegen mich sprechen, dann suche ich die Weite und versuche ich woanders das zu realisieren, was ich an Träume habe. Das gilt sowohl für mich als auch für viele anderen. Ich als evangelischer Christ in Libanon bin ja so begrenzt aufgrund dieser Religionsverteilung, dieser Proporzsystem, was wir haben im Libanon, macht es für mich als evangelischer Christ unmöglich, irgendwo Möglichkeiten zu finden, um mich zu profilieren als ein evangelischer Christ in der Politik zum Beispiel.
Und Sie schreiben irgendwo, dass Sie so etwas wie im Libanon, diese Dualisierung, dass Sie das im Westen nicht nochmal erleben wollen. Sehen Sie die Gefahr?
Ja. Die Gefahr, dass ich diese hier hege und pflege, darf nicht auftreten, denn ich möchte nicht, dass die Menschen nach Religionszugehörigkeiten betrachtet werden, sondern nach ihren Kompetenzen und Fähigkeiten, Möglichkeiten. Und deshalb die Demokratie hier, da haben wir zum Beispiel in Württemberg unsere Landtagspräsidentin und da bin ich als evangelischer arabischer Christ stolz auf sie, als Türkin, dass sie diesen Landtag leitet. Das ist nur möglich in einem demokratischen Kontext, in einem Kontext, wo praktisch die Religion nicht die Oberhand hat. Das wäre vollkommen unmöglich, dass zum Beispiel in Ägypten ein Christ als Parlamentspräsident zu haben oder in irgendeinem anderen arabischen Land.
Nun hat es den Export bestimmter christlich-muslimischer Spannungen aus diversen Ländern nach Deutschland gegeben. Was bedrückt Ihre hierhin zugewanderten Gemeindemitglieder mit Blick auf den Islam? Wo drückt der Schuh bei orientalischen Christen in Deutschland?
Ja gut, die orientalischen Christen fühlen sich im Prinzip in Stich gelassen, weil sie denken, wir kommen in einen christlichen Staat, weil sie dort immer denken, islamischer Staat und jetzt ein christlicher Staat, Deutschland, obwohl wir vom säkularen Staat sprechen müssen.
Und dann werden sie für Muslime gehalten, weil sie schwarze Haare haben und einen dunkleren Teint.
Das ist das eine. Und das andere sagen, ihr seid nicht verfolgt in euren Ländern.
Und, wobei sie ja eben auch gesagt haben, dass es keine Verfolgung ist.
Es ist nicht Verfolgung im herkömmlichen Sinne, sondern die sind Repressalien ausgesetzt und eine indirekte Verfolgung.
Aber es ist ja auch wirklich so, dass quasi dauernd über den Islam in Deutschland gesprochen wird. Und wenn man mal vergleicht, wie viel über orientalische Christen in Deutschland gesprochen wird, also ich sage mal quasi gar nicht, da entsteht ja schon der Eindruck einer Schieflage.
Ja gut, wir haben einen Informationstisch gehabt auf der Königstraße in Stuttgart und dann kommen Deutsche und sagen, seid ihr Muslime? Dann sage ich, nein, wir sind evangelische Christen, aber steht hier Arabisch. Da habe ich gesagt, ja, Arabisch ist nicht gleich Islam, sondern die Araber waren vor dem Islam da. Dieses Unterscheidungsvermögen ist manchmal schwierig für die Menschen. Wie Sie sagen, Christ ist gleich Muslim, ist gleich unerwünscht. Und das erleben unsere Leute hin und wieder. Aber gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, die Situation der orientalischen Christen wird auch häufig missbraucht, um zu polemisieren gegen Muslime.
In welcher Form?
In der Form, dass man sagt, ihr seid verfolgt. Und ihr seid durch die Muslime verfolgt, von Muslimen verfolgt. Und dadurch natürlich kriegen sie sogar vom rechten Rand ziemlich guten Applaus dafür, dass sie sagen, wir sind verfolgt von Muslimen. Und natürlich auch der Rechtsradikalismus hat den Islam ins Visier. Und darum werden orientalische Christen auch hierfür instrumentalisiert. Also nicht alle natürlich, aber viele.
Wobei es ja auch so eine Tendenz gibt bei den islamischen Dachverbänden, die Tendenz, jeden, der aus einem fremden Land kommt, zu Muslimen zu erklären zu wollen.
Ja, das ist eben das Problem, das wir momentan haben mit den Dachverbänden. Und ich bedauere es außerordentlich, dass im Prinzip die Politik die drei Dachverbände genommen als die Nonplusultra für das Gespräch über christlich-islamische Begegnungen. Die große Mehrheit der Muslime, die im Prinzip anders denkt und anders handeln würde, die werden nicht gefördert und befördert, damit sie sich aufstellen können auf einer guten Art und Weise.
Sie haben eben sinngemäß gesagt, nicht verallgemeinern, nicht alle in einen Topf werfen, was Sie auch nicht wollen. Sie wollen nicht Angst schüren. Also Ihre Kritik richtet sich gegen die Instrumentalisierung von Religion durch politischen Islam und versteht sich als konstruktiv. Das muss man einfach auch mal ganz klar festhalten. Mhm. Wo sind für Sie die Grenzen der Islamkritik?
Das ist natürlich eine gute Frage. Wo sind die Grenzen? Ich denke, eine Religion bewährt sich, indem sie sich faktisch und auch sachlich gegen die Kritik behauptet. Aber nicht, wenn die Kritik berechtigt ist, dann muss sie sich das gefallen lassen, dass eine Veränderung ihrer Strukturen und auch ihrer Überzeugungen müssen angeglichen werden an der modernen Zeit und an den hiesigen Verhältnissen.
Herr Josua, bei Ihnen bekommen nicht nur bestimmte Islamverbände ihr Fett weg, sondern auch die Kirchen. Sie sagen, die Kirchen versuchen häufig, so wörtlich, ihre frühere privilegierte Stellung zu verteidigen, indem sie versuchen, Allianzen mit den islamischen Verbänden zu schmieden, um des generellen religiösen Einflusses innerhalb der Gesellschaft willen. Zitat Ende. Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel islamischer Religionsunterricht. Sie verteidigen den christlichen Religionsunterricht in Berlin und wollen keine Lehr haben.
Dort Lebenskunde, Ethik als Fach.
Genau. Und jetzt haben Sie im Prinzip sich dafür eingesetzt, dass die Islamische Föderation den islamischen Religionsunterricht anbietet, um zu sagen, hier haben wir im Prinzip die beiden Religionen quasi ein Bündnis gegen das säkulare Berlin.
Was haben Sie dagegen?
An der Schule Religion und Ethik im ethischen Bereich würde ich mal sagen, die Religion gehört dazu. Die Religion ist nicht dazu da, um sozusagen den Glauben zu stärken in der Schule, sondern um etwas zu lernen, wie man mit den anderen umgeht und die ethischen Grundfragen dort zu eruieren. Und das kann durchaus im Ethik geschehen. Und wenn ich, sage ich mal, meine Kinder christlich erziehen will, dann schicke ich sie in die Gemeinde und lasse sie konfirmieren und lasse sie sich engagieren in den Gemeinden vor Ort.
Sie bezeichnen Ihre Kirche als naiv im Umgang mit Islamverbänden. Was stört Sie am meisten?
Mich stört, dass Sie sagen, wir halten fest am Dialog, ungeachtet, was der Staat sagt, was die Medien sagen zum Verhalten zum Beispiel der Dachverbände, ob DİTİB ein verlängerter Arm der türkischen Diyanet ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Sie haben 30 Jahre, 40 Jahre mit DİTİB verhandelt und plötzlich zieht sich DİTİB zurück aus zum Beispiel aus dem Dialog an vielen Orten oder an den meisten Orten in Deutschland. Und trotzdem, die Kirche sagt, ungeachtet, ob der Dialog schwierig ist oder nicht schwierig ist, da wollen wir festhalten daran. Und die Mehrheitsgesellschaft unter den Muslimen, die im Prinzip bis heute nicht genügend gewürdigt wurde und nicht genügend befragt wurde, was sie eigentlich will, ist nicht im Blickfeld der Kirchen. Und das ist mein Problem.
Zum Schluss nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Was müsste geschehen, dass alle Islamströmungen in Deutschland vereinbar mit unserer Demokratie sind?
Ich würde mal sagen Bildung und nochmal Bildung, denn als unsere Kanzlerin Angela Merkel sagte, wir schaffen das, hat sie mutig das gesagt zwar, aber sie hat die Instrumentarien für wir schaffen das nicht schnell genug präsentiert, nämlich dass Menschen, die nach Deutschland kommen, auch beigebracht werden, dass demokratische Verhältnisse bedeuten etwas anderes als das, was sie mitgebracht haben an Ideen, Erfahrungen, Sozialisierung, die sie sozusagen gelebt haben und erlebt haben in der arabischen Welt.
Nochmal ein Zitat aus Ihrem Buch. Der Islam ist in Deutschland und er ist Teil von Deutschland, aber er gehört noch nicht zu Deutschland. Zitat Ende, das schreiben Sie so. Wovon hängt es ab, ob er jemals zu Deutschland gehört?
Ich würde mal sagen, von einem inneren Ja zu dieser Gesellschaft und zu den demokratischen Strukturen, die wir hier in Deutschland haben. Dieses uneingeschränkte Ja muss irgendwann mal kommen und dann diese Bejahung nicht nur sage ich mal, ja, wir glauben an Demokratie, sondern diese Bejahung bedeutet auch Integration. Und dann haben wir wirklich eine Gesellschaft, die nicht die Menschen nach ihrer Religion betrachtet, sondern ohne Ansehung der Person nach Qualifikationen und nach seiner Menschlichkeit. Und ich als Theologe würde ich mal sagen, das Imago Dei, das Ebenbild Gottes, in der wir erschaffen sind als Menschen, das ist für mich das Maß aller Maßen. Das ist sozusagen für mich ein Grundstein, eine Basis für die Behandlung aller Menschen gleich.
Der Mensch als Abbild Gottes, Hanna Nuri Josua, evangelischer Theologe aus dem Libanon und seit vielen Jahren Pfarrer der arabischen evangelischen Gemeinde Stuttgart. Sein Buch hat den Titel »Die Muslime und der Islam – Wer oder was gehört zu Deutschland?« Es ist erschienen in Leipzig bei der Evangelischen Verlagsanstalt. 160 Seiten kosten 15 Euro. Herr Josua, danke für Ihren Besuch im Studio und danke für Ihre Eindrücke.
Herzlichen Dank.